Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich von uns als Familie. Wer uns nicht kennt, ich bin Danny Fröse und zusammen mit meiner Frau und den Kindern machen wir seit 5 Jahren Gemeindegründungsarbeit in Albanien. Dort wollen wir, dass die Menschen diesen herrlichen Namen kennenlernen und mit ihm leben. Und für 2 Monate sind wir jetzt in Deutschland. Wir sind gekommen zur Geburt unseres 4. Kindes. Dort ist meine Tochter, die sich freut, den Papa zu sehen. Und der Geburtstermin war der 24. Juli. Nur manchmal kommen die Kinder nicht, wie sie errechnet sind. Und so musste meine Frau in der allerübelsten Hitze 7 Tage warten, bis das Kind geboren wurde. Und das wurde dann am 31. Juli geboren. Es war auch herausfordernd für Rahel. Wir dachten, noch 4. Kind, das kommt mal eben so raus, aber ist auch nicht so. Und so hat Rahel jetzt schon seit 12 Tagen ein Wochenbett, auch wieder mit Hitze, obwohl die letzten Tage ja doch ein bisschen milder waren. Aber mit 3 Kindern, die darf ich dann auch nehmen, geht es ihr immer noch nicht so gut, dass sie heute Morgen dabei sein kann, damit wir hier einen Bericht liefern. Das werden wir dann verschieben auf den 9. September. So lange sind wir noch hier. Und deswegen könnt ihr für Rahel beten, dass sie jetzt mal zu Kräften kommt nach 12 Tagen im Wochenbett und wir auch noch diesen schönen Sommer gewisserweise genießen können. Nicht mit dickem Bauch, sondern mit einem Baby, das man durch die Gegend schiebt. Ja, ich freue mich, dass ich heute auch die Möglichkeit habe, hier zu predigen und teilzunehmen an der Predigtreihe. Lass mich noch mal kurz beten. Oh Jesus, danke dir, dass dein Name herrlich ist. Und dass wir diesen Namen kennenlernen durften und dass wir auch jetzt in der Predigt von dir hören dürfen. Und ich bete, rede du durch diesen Text, der so anders ist als das, was wir in unserem Alltag erleben und der so herausfordernd ist. Komm und berühre du Herzen und verändere du uns dadurch. Amen. Auf der Desiring God National Conference im Jahr 2005 war Steve Saint einer der Redner und es ging dort um das Thema Leiden und die Souveränität Gottes. Und Stephen Saint erinnert sich und erzählt dann von seiner Kindheit und sagt, als ich 5 Jahre alt war, rief meine Mutter mich in ihr Schlafzimmer und sagte mir, dass mein Held, der Mann, an dessen Seite ich groß werden wollte, der Mann, dem ich nacheifern wollte, der Mann, auf den sich all meine Träume und Sehnsüchte richteten, er würde nie mehr zurückkommen, um mit uns zu leben. Es war mein Papa und ich erinnere mich, wie ich dachte, aber er versprach mir, dass er mir das Fliegen beibringen würde. Er hat mir das versprochen, wie konnte er gehen? Und dann sagte meine Mutter mir, dass er gegangen war, um mit Jesus zu sein. Und ich dachte, oh, darauf warten wir doch alle. Aber ich konnte nicht verstehen, warum er uns nicht kam, um uns mitzunehmen. Warum hat er uns einfach zurückgelassen? 5-jähriger Junge verliert seinen Vater. Sein Vater war Nate Saint. Und zusammen mit Jim Elliot, Pete Fleming, Roger Udarian und Ed McCulley wollten sie den Stamm der Hudorani-Indianer erreichen, um ihnen genau von diesem herrlichen Namen zu erzählen und sie zu erreichen mit dem Evangelium. Und dieser Stamm war bekannt als gewalttätig und in Auseinandersetzungen mit der Ölgesellschaft gab es auch schon Tote. Doch das hielt diese 5 Männer nicht davon ab, sich auf den Weg zu machen. Und über mehrere Wochen flogen sie mit dem Flugzeug über diese Region und warfen Geschenke ab, um gute Zeichen zu setzen und freundlich zu sein. Und nachdem sie eine Sandbank in einem Fluss gefunden hatten, landeten sie dort mit ihrem kleinen Flugzeug. 2 Frauen und ein Mann aus dem Stamm verbrachten einen ganzen Tag mit den Missionaren und alles war friedlich. Und die Männer dachten sich, endlich, das ist der Durchbruch. Wir finden einen Zugang zu diesem Stamm. Am nächsten Tag flogen die Missionare voll freudiger Erwartung wieder zu dem Stamm. Und von oben sahen sie schon eine Gruppe von Indianern zu der Sandbank wandern. Und endlich würde es kommen zum friedlichen Kontakt. Doch die Geschichte ging anders aus. Die Indianer hatten keine friedlichen Absichten. Sie ermordeten diese 5 Männer mit Speeren und Macheten und warfen sie in das nahegelegene Flussbett. Und diese Geschichte der fünf Missionare im Jahr 1956 ging um die Welt. Und auch der wunderbare Wandel in dem Stamm, der danach von sich ging, nämlich als die Schwester von Nate Saint und die Frau von Jim Elliot, Elizabeth Elliot, dorthin gingen, zwei Jahre später, um trotzdem, dass diese Männer hingerichtet wurden, zu wirken an diesem Stamm, was dort passierte. Die Mörder der Missionare fingen an, an Jesus zu glauben. Und aus diesem unendlichen Leid, fünf Männer, die starben, wirkte Gott noch etwas Gutes. Die Geschichte hatte Auswirkungen auf unzählige Leben. Tausende von Missionaren berichten, wie dieses Zeugnis der fünf Männer, die bereit waren, ihr Leben für das Zeugnis Jesu hinzugeben, Tausende berichten, wie diese Geschichte sie in ihren Herzen bewegt hat und herausgefordert hat, dem Ruf Jesu zu folgen. Und diese Geschichte, weiß nicht, ob du sie kennst, ist nur eine von vielen, vielen Tausenden von Geschichten, die in der Kirchengeschichte schon entstanden sind, von Menschen, die für das Zeugnis Jesu ihr Leben lassen mussten, die mutig und treu Jesus bezeugt haben, was auch immer es sie gekostet hat. Und heute kommen wir in unserer Predigtreihe zur Apostelgeschichte an einen Punkt, sozusagen einen Wendepunkt. Nämlich heute schauen wir uns die Geschichte an von dem allerersten Mann, der sein Leben bezahlt hat, der mit dem Leben bezahlt hat, weil er Jesus bezeugt hat. Es ist die Geschichte von Stephanus und die Ereignisse, die zu seinem Tod geführt haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal Schwierigkeiten, diese Geschichte hier des Neuen Testamentes mit all dem, was Jesus gesagt hat, zusammenzubringen mit meinem Leben. Da sind 2000 Jahre zwischen, da ist eine ganz andere Welt dazwischen, eine ganz andere Kultur und vor allen Dingen sind da Forderungen von Jesus an mich, an uns, die überhaupt nicht passen in unsere Zeit. Was Jesus dort fordert, zum Beispiel, wenn er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und Jesus geht sogar noch viel weiter und er sagt zum Beispiel in Lukas 12, sagt er, wer mir dienen will, der wird mir dienen und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Aber warte mal jetzt. Wo ist es? Ich sage euch, ich will euch zeigen, ich sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Das heißt, Jesus sagt, Leute, habt keine Angst, wenn euch jemand töten will. Das ist kein großes Übel. Und er sagt, es gibt ein viel größeres Übel. Und die Anforderungen, die Jesus an uns stellt, die sind so herausfordernd und radikal, dass wir uns fragen, passt das noch zu uns? Leben wir das noch in dieser Weise? Und als ich mich dann so vorbereitet hatte, habe ich mich gefragt, was erwarte ich mir von dieser Predigt? Wir kennen alle diese Geschichte vom Stephanus, also zumindest Menschen, die schon länger gläubig sind, die wissen von Stephanus und was ihm passiert ist und die wissen auch, was Jesus für radikale Forderungen an seine Nachfolger stellt. Aber die Frage ist, was macht das mit uns? Können wir diesem Anspruch überhaupt noch nachkommen, den Jesus an uns stellt? Egal, wo wir stehen, ob wir uns schon weit weg bewegt haben von diesem Anspruch Jesu, oder ob wir ernsthaft Jesus nachfolgen wollen, ich möchte uns heute wachrütteln mit diesem Thema. Und ich möchte uns ein Bild gesprochen mitnehmen an den Ort, wo Stephanus gesteinigt wurde. Und ich will, dass wir mitfühlen und in unseren Herzen berührt werden von der Treue und von dem Mut des Stephanus, der nichts anderes wollte, als Jesus durch sein Leben groß zu machen. Und das Thema in der Predigtreihe hatte Klaus so genannt, Gemeinde in Bewegung, in den Tod. Aber ich möchte meiner Predigt dem noch etwas zufügen und einen etwas praktischeren Titel geben, indem ich sage, wie du ein treuer Zeuge Jesu sein kannst. Wie du ein treuer Zeuge Jesu sein kannst. Und waren die letzten Predigten relativ kurze Texte, so habe ich heute einen ziemlich, ziemlich langen Text von Apostelgeschichte 6, Vers 8 bis 7, Vers 60. Und das sind eigentlich genommen drei Texte. Man könnte drei Predigten daraus machen und darf trotzdem in einer Predigt darüber reden. Und die Themen, über die ich heute reden will, sind drei Punkte. Erster Punkt, eine Antwort auf die Frage, wie können wir treue Zeugen sein? Bezeuge Jesus treu vor anderen Menschen. Das sehen wir in dem ersten Abschnitt, den wir uns gleich anschauen werden. Und der zweite Punkt, bezeuge, dass Jesus alleine rettet. Und dann der dritte, bezeuge Jesus, was auch immer es kostet. Machen wir eine Zeitreise in die damalige Zeit. Wir wissen, dass Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat und auch das Lukas-Evangelium. Und er hat diesen Bericht verfasst für einen gewissen Theophilus. Ein Mann, der wahrscheinlich ein Gelehrter, ein reicher Mann war, der möglicherweise von bezahlt wurde, der Lukas bezahlt hat, damit Lukas einen vertrauenswürdigen Bericht und eine gute Recherche abliefert über das, was passiert ist. Und Lukas erzählt uns dann die Geschichte in zwei Kapiteln, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und vor nicht allzu langer Zeit ist Jesus gestorben. Davon hat Lukas in aller Länge berichtet in seinem Evangelium. Er hat von dem Leben Jesu und von dem Sterben Jesu berichtet und hat belegt, dass Jesus durch die Wunder, die er getan hat, und durch den Tod, den er gestorben ist, und durch die Auferstehung bewiesen hat, dass er der von Gott gesandte Retter ist. Und nachdem Jesus dann aufgefahren ist in den Himmel, sendet er seinen Heiligen Geist. Und davon lesen wir dann in der Apostelgeschichte am Anfang. Und dieser Heilige Geist wird ausgeschüttet über die ersten Gläubigen. Die Gemeinde entsteht, die Jünger finden neuen Mut, Jesus zu bezeugen. Und es kommen eine ganze Menge Menschen zum Glauben. Und unter ihnen ist wahrscheinlich auch dieser Stephanus. Und Stephanus hat Jesus erlebt in einer lebensverändernden Weise. Stephanus war ein Jude, der wahrscheinlich aus irgendeiner griechischsprachigen Stadt kam und nun in Jerusalem lebte. Das waren die sogenannten Hellenisten. Und auch schon im letzten Abschnitt, den wir betrachtet haben, dort war Stephanus einer der führenden Männer der sogenannten Hellenisten, die dann die Witwenversorgung übernehmen konnten. Er war wahrscheinlich sogar der Anführer dieser Gruppe. Und Stephanus war jetzt dieser Mann, den wir uns heute anschauen. Stephanus hatte gehört von dem, was Jesus getan hatte, und er hatte gehört von dem Auftrag, den Jesus ihm gegeben hatte. Nämlich, dass er hingehen soll und anderen von ihm erzählen soll. Davon lesen wir in all den Evangelien zuvor. Und auch in dem Lukas-Evangelium am Ende schreibt Lukas, wie Jesus sagt, und es muss von mir erzählt werden und es muss gepredigt werden, Buße zur Vergebung der Sünden allen Völkern. Und in Apostelgeschichte 1 sagt er, fangt damit an in Jerusalem und Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und Stephanus hört diesen Auftrag, sieht, wie sein Leben verändert wurde durch diesen Jesus. Und er sagt, das kann ich nicht für mich behalten. Ich muss mich auf den Weg machen zu meinen Freunden, die da noch in der Synagoge sind und diesem Judentum nachhängen. Und ich muss ihnen erzählen, was Gott getan hat. Und er macht sich auf den Weg und erzählt den Menschen von Jesus dort in der Synagoge. Und ich lade uns ein, dass wir mal den Text aufschlagen. Wenn du deine Bibel dabei hast, nimm sie zur Hand und wir schlagen auf Apostelgeschichte 6, die Verse 8 bis 15. Ich habe auch den Text in der Folie vorbereitet und dort lesen wir: Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrener und der Alexandriner und einige von denen aus Zilizien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Da stiften sie einige Männer an, die sprachen, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Also hier erstmal der erste Text. Und ein paar Hintergrundinformationen vielleicht. Hier lesen wir zum Anfang in dem Vers 8. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Das ist die erste Erwähnung von einem Jünger Jesu, der Wunder tat außerhalb der Apostel, von denen wir vorher schon gelesen haben. Zurück liegen einige Kapitel, in denen wir gelesen haben von den Aposteln, von Petrus und Johannes und was sie so durchmachten, welche Herausforderungen sie erlebten, indem sie Jesus bezeugten und ins Gefängnis gesteckt wurden und man drohte ihnen und es drehte sich oft auch viel um den Tempel und jetzt kommt eigentlich so ein neues Kapitel, so ein Übergang in der Apostelgeschichte und es beginnt mit diesem Stephanus und was er erlebt hat. Voll Gnade und Kraft. In dem anderen Text letzte Woche oder vor zwei Wochen hörten wir davon, dass Stephanus ein Mann voll Heiligen Geistes war. Und das ist letztendlich die Grundlage für einen fruchtbaren Dienst. Und das ist auch der Punkt, wenn wir uns fragen, wie können wir treue Zeugen Jesu sein, dann fängt es damit an, dass wir durch den Heiligen Geist befähigt sind, treue Zeugen zu sein. Stephanus war voll Gnade und Kraft. Er lebte aus der Kraft des Heiligen Geistes und er lebte mit Jesus. Und nur deswegen konnte er ein treuer Zeuge sein und konnte er Wunder und große Zeichen tun unter dem Volk. Und er ging wahrscheinlich zu diesen Juden, die dort damals natürlich noch zuhauf in Jerusalem waren, und erzählte ihnen von diesem Jesus, was er getan hatte und welche Bedeutung dieser Jesus für diese Juden damals hatte. Und was lesen wir dann über die Reaktion bei den Leuten? Da standen einige auf von der Synagoge, der Libertiner. Das waren wahrscheinlich Sklaven, die nun befreit waren und die sich sammelten in einer eigenen Synagoge. Und es gab auch eine andere Synagoge, der Kyrenäer. Das war eine Stadt im Norden von Afrika. Und der Alexandriner, das war eine andere Stadt aus, in der Nähe von Ägypten im heutigen. Und einige aus Zilizien, das war die Heimatregion von Paulus und der Provinz Asien. Das war in der Westtürkei. Und die stritten mit Stephanus. Also das waren alles Menschen, die früher ihre Herkunft in diesen Regionen hatten. Also vertriebene Juden aus Kyrenäa und Alexandria und so weiter. Aber die sind jetzt umgesiedelt hier nach Jerusalem und alle haben sich so in einer eigenen Synagoge versammelt. Wir können das vielleicht heute vergleichen, wenn es Christen hier in Deutschland gibt, die Russlanddeutschen und die türkische Gemeinde und die arabische Gemeinde und die iranische Gemeinde, so ähnlich. Ja? Also jeder nach seiner Herkunft in seiner eigenen Synagoge. Und diese Menschen, die waren natürlich nicht sehr erfreut über die Botschaft, die Stephanus ihnen brachte, nämlich dass Jesus gekommen ist und sich damit das Gesetz und der Tempel erledigt haben. Und sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Das war genau das, was Jesus seinen Jüngern verheißen hatte, was sie erleben werden. Das lesen wir zum Beispiel in Lukas 21. Und so nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch verantworten sollt, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Und genau das finden wir hier jetzt bewahrheitet in der Geschichte vom Stephanus. Die Leute hatten keine Argumente. Die wussten nicht, was sie sagen sollen zu dem, was Stephanus ihnen dort erzählt. Und es blieb ihnen nichts anderes übrig, als ein mieses Ding zu drehen. Und davon lesen wir dann in den nächsten Versen. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen, wir haben ihnen Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Natürlich ein völlig falscher Vorwurf. Niemals hätte Stephanus Lästerworte geredet gegen Mose und gegen Gott. Aber in ihrem Verständnis waren das Lästerworte. Und das alles, was wir dann lesen, und sie brachten das Volk und die Ältesten und Schriftgelehrten auf und traten dazu und führten ihn vor den Hohen Rat, stellten falsche Zeugen auf und dann wieder der Anklag. Dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Hier ist nochmal der gleiche Vorwurf eigentlich. Und da ist das Gesetz, von dem Stephanus sagt, das Gesetz, das regelt, wie wir Sündenvergebung bekommen können, hat sich erledigt. In Jesus gibt es jetzt Sündenvergebung. Wir brauchen keine Tieropfer mehr bringen. Und wir brauchen nicht mehr den Tempel, um dort unsere Opfer zu vollbringen. Und dadurch brachte er natürlich das ganze Judentum ins Wanken. Das, was die Juden ausmachte, dass sie sich hielten an alle möglichen rituellen Opfervorschriften und dass sie pilgerten zu dem Tempel, dem Ort des Judentums. Stephanus sagte, das hat sich erledigt. Und das war für die Menschen natürlich ein unhaltbarer Vorwurf, unhaltbare Tatsache. Und dann auch wieder in Vers 14 eine Aussage, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Das ist einfach nur falsch. Und das sagt ja auch der Lukas und stellten falsche Zeugen auf. Einfach nur, um den Stephanus in Verruf zu bringen. Niemals hat er das gesagt, dass Jesus gekommen ist, diese Städte zu zerstören. Jesus sagte, brech diesen Tempel ab und ich werde ihn wieder aufbauen. Jesus hatte gesagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Aber Jesus hat nicht gesagt, dass Jesus die Städte zerstören und die Ordnungen ändern wird. Jesus hatte gesagt, er ist gekommen, um das Gesetz nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wir sehen hier ganz viele Parallelen eigentlich auch zu den Gerichtsverhandlungen, die Jesus erleben musste, wo man auch ihm falsche Anschuldigungen vorbrachte und wo es auch dort falsche Zeugen war, die man vorbrachte, um Jesus anzuklagen. Und hier finden wir nun dieses Beispiel vom Stephanus. Und was wir hier lernen, ist der Punkt, dass wir mutig Jesus vor anderen Menschen bekennen. Weil wir müssen uns mal in die Situation versetzen. Stephanus hatte ganz gewiss gehört von Petrus, der im Gefängnis war und dem man mit dem Tod drohte, wenn er mehr von Jesus redet. Und die Gemeinde hätte allen Grund zu sagen, oh, lass mal langsam machen. Hier ist gerade ein bisschen viel Gefahr für uns. Am besten verhalten wir uns jetzt ruhig, um nicht aufzufallen. Da werden wir doch sicher sein. Aber Stephanus hat sich von Angst, von Bedenken oder so nicht leiten lassen, sondern er ließ sich nicht lähmen von der Angst. Er nutzte die von Gott gegebene Freiheit, um Jesus zu bezeugen. Und er war bereit, mit den Konsequenzen zu leben. Was Stephanus machte, ist eigentlich, er war nur einfach gehorsam dem Auftrag Jesu. Und wir haben auch gerade in den Liedern gesungen, Jesus, sei uns willkommen, dein Wille geschehe unter uns. Und so ist das, was Stephanus eigentlich machte, genau das, was wir machen müssen. Jesus treu bezeugen. Der Punkt ist, wir haben die Freiheit und uns drohen keine Konsequenzen, während Stephanus die Freiheit hatte und wusste, ihm drohen Konsequenzen. Das wird nicht gut ausgehen. Petrus war gedroht worden und die Führer des Volkes wollten garantiert bald jemanden an den Pranger bringen. Und so war Stephanus auch nicht jemand, der wartete, bis man zu ihm kam und ihn fragte. Oder Stephanus wollte nicht einfach nur durch sein vorbildliches Leben ein gutes Zeugnis sein. Nein, Stephanus ging zu seinen Freunden in der Synagoge und redete von Jesus. Und das möchte ich uns deutlich sagen. Das Gebot Christi zu gehen und das Evangelium mit anderen zu teilen, ist nicht eine Wahloption, die man wählt oder nicht. Und es ist auch keine Möglichkeit für eine bestimmte, besondere Form von Christen, wie Missionare, die Danny und Rahel sollen mal in Albanien von dem Jesus reden und der Pastor Klaus soll von Jesus reden, aber das ist nicht mein Ding. Nein, die Bibel macht keinen Unterschied in dem Auftrag, dass wir ihn bezeugen sollen. Und die Frage ist, ob wir Jesus bezeugen. Und diese Frage ist aus vielen Gründen ganz entscheidend. Jesus selbst macht von unserem Bekenntnis viel abhängig. Lasst mich mal lesen, was Jesus sagt. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Oder wer nicht von mir redet, wie könnte man diese Gleichung weiterführen? Wer nicht von mir redet, von dem hält Jesus nicht viel. Also entsprechend diesem Text, wer mich bekennt, den werde ich auch bekennen. Und das Bekenntnis zu Jesus bedeutet Möglichkeit der Verfolgung. Zumindest in Ländern, wo es gefährlich ist, Jesus zu bezeugen. In unserer Gegend bedeutet es es nicht. Aber den Mund zu halten bedeutet keine Verfolgung zu erleben. Und das wäre garantiert beim Stephanus so gewesen. Hätte er seinen Mund gehalten, wäre ihm nichts passiert. Und diese Realität erlebt die verfolgte Gemeinde jeden Tag. Bekenne ich mich zu Jesus, habe ich Probleme. Halte ich meinen Mund, habe ich diese Probleme nicht. Und das ist eine einfache Gleichung. Und letztendlich steht die Gemeinde Jesu mit dem, dass die Gläubigen ihn bezeugen oder nicht. Und Menschen werden gerettet und finden neues Leben in Jesus, weil wir ihn bezeugen oder eben auch nicht. Und die Frage an uns, die Frage an dich ist, wann hast du das letzte Mal Jesus bezeugt? Vor deinen Nachbarn, auf deiner Arbeitsstelle, vor deinen Studienkollegen. Wir haben die Freiheit und wir sollten sie nutzen. Und ich weiß nicht, wie lange uns diese Freiheit noch besteht, aber wir sollen die Freiheit nutzen. Stephanus hatte erkannt, dass die Juden in seiner Umgebung von Jesus, dem Retter, hören mussten und er ist hingegangen. Und auch wenn es viele Unterschiede gibt zwischen dem Leben vom Stephanus und unserem, in einem sind wir uns gleich. Wir sind beauftragt, Menschen in unser Umfeld das Evangelium zu bringen, treue Zeugen zu sein. Und ich frage mich manchmal, Danny, warum hast du das nicht mehr vor Augen? Warum redest du nicht mehr von ihm? Und dann weiß ich, weil ich nicht genug bewegt bin in meinem Herzen von dieser Tatsache, dass Jesus mich liebt und dass er sein Leben für mich gegeben hat und dass er mein Leben in einer Fülle ausgestalten will. Und wenn ich diesen Jesus dann in einer Fülle erlebe, dann kann ich auch hingehen und ihn vor anderen bezeugen. Und ich wünsche das mir. Aber heute Morgen geht es mir auch um solche, die vielleicht ganz andere Sorgen haben und sich das gar nicht vorstellen können, jetzt von Jesus zu reden. Oder wiederum sind da andere, die sagen, ach, wieder so eine schlechte Gewissenpredigt, wie der Danny uns da reinhaut. Aber darum geht es nicht. Das ist das Letzte, was ich will. Ich möchte uns Jesus vor Augen halten, der garantiert nicht dasteht mit dem Zeigefinger und dich jetzt heute Morgen richten will. Ach, warst du wieder untreu und hast mich wochenlang nicht bekannt? Das ist nicht das, was Jesus will, sondern Jesus wartet mit offenen Armen und großer Liebe, um dir zu zeigen, dass er für dich da ist und dass er dich annimmt, trotz deines Versagens. Und er möchte dich überwältigen mit seiner Liebe. Und er möchte, dass du verstehst, wie viel er für dich bereithält. Und dass du davon dann reich beschenkt bist und losgehst und sagst, okay Jesus, weil du mich so bedingungslos annimmst, trotz dass ich dich nicht bekenne, trotz dass ich immer wieder feige bin und meinen Mund halte, trotzdem liebst du mich. Und diese Tatsache, dass Gott uns bedingungslos annimmt und für uns da ist, die soll uns antreiben. Nicht ein schlechtes Gewissen, oh, ich muss doch. Nein, Gott nimmt uns an, bedingungslos und liebt uns. Und so lass uns und Mut nehmen, treue Zeugen Jesu zu sein. Aber schauen wir uns den nächsten Abschnitt an. Das ist dann die Rede des Stephanus. Das sind 60 Verse, das ganze, 54 Verse, wo Stephanus sich dann verteidigt. Aber letztendlich ist es gar keine Verteidigungsrede, sondern es ist eigentlich eine Anklage gegen die jüdischen Führer der damaligen Zeit. Stephanus erklärt sich und der hohe Priester fragt am Anfang in Kapitel 7, da fragte der hohe Priester, ist das so? Diese Anklagen, redest du schlecht gegen das Gesetz? Redest du schlecht gegen den Tempel? Redest du schlecht gegen Mose? Und Stephanus tritt auf und hält diese Anklagerede. Und wir merken in dieser Rede, wer sie schon mal gelesen hat, sie ist die längste Rede in der Apostelgeschichte. Also das sagt schon einiges. Und sie ist total gut vorbereitet und ausgearbeitet. Man könnte denken, Mensch, der hat da bestimmt lange Zeit dran gesessen, um diese vorzubereiten. Aber nein, hier wird wieder wahr, was Jesus gesagt hatte. Und wenn sie euch führen vor Synagogen und Vorsteher und Statthalter, so sorgt euch nicht, um was ihr reden sollt, sondern der Heilige Geist wird euch sagen, was ihr reden sollt. Und das ist letztendlich die klare Botschaft vom Stephanus, ist vom Heiligen Geist inspiriert und ihm eingegeben. Und der Friede, den er auch hat, er könnte ja zittern und voller Angst, was wollen die jetzt von mir und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, er stellt sich mutig hin, in aller Ruhe, in aller Klarheit seiner Gedanken präsentiert er ihnen die Geschichte Israels. Es ist eigentlich eine Zeitreise, eine geografische Reise, wo er die Führer des Volkes mitnimmt und ihnen zeigt, in der Geschichte geht er auf einige Aspekte ein, die erkläre ich gleich. Letztendlich gliedern lässt sich die Predigt von dem Stephanus so, da ist erst der Abschnitt, wo er über Abraham redet, den Vater des Volkes, und dann über Josef und dann Mose, das ist der allerlängste Teil, und dann am Ende nochmal eine Zusammenfassung von der Hineinführung nach Kanaan bis zu Salomo. Und in all diesen Texten und in der ganzen Geschichte möchte Stephanus zwei Dinge klarstellen. Nämlich eines, Gott wohnt nicht in Tempeln und das Zentrum Gottes ist nicht die Gegenwart in einem Tempel. Das war nämlich das Problem zur Zeit Stephanus, dass die Juden den Tempel eigentlich anbeteten als dem Ort, an dem Gott jetzt zu finden ist. Und nicht Gott wurde angebetet, sondern der Tempel und alles drumherum. Und Stephanus nimmt ihnen diesen Götzen, den Tempel, und erklärt ihnen, warum das schon in der Geschichte des Volkes Israel nicht der Punkt gewesen ist. Zum Beispiel beim Abraham, den er hinausführte, der Gott der Herrlichkeit, das können wir in Vers 2 lesen, erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Und also es gab eine Begegnung zwischen Abraham und Gott schon damals, am Anfang der Geschichte. Und wir lesen davon, dass Josef mit Gott war oder Gott war mit Josef in Ägypten. Also selbst in Ägypten gab es Gott und die Begegnung mit ihm. Und dann Mose auf dem Berg Sinai begegnet Gott dem Mose. Und das ist eines der Argumente des Stephanus, dass man Gott auch schon in der Geschichte Israels nicht nur im Tempel begegnen konnte, sondern Abraham erlebte Gott und Josef und Mose. Und die Stiftshütte war auch ein Ort, wo man Gott begegnen konnte. Und der andere Punkt, den Stephanus immer wieder ausführt, ist, wie in der Geschichte des Volkes Israel die Führer sich gewendet haben gegen die Gerechten, nämlich dem Josef, den die Brüder verkauften nach Ägypten. Oder der Mose, der abgelehnt wurde, weil er jemanden umgebracht hat. Man wollte ihn nicht. Man schickte den Mose in die Wüste. Und als Mose dann zum Führer des Volkes Gottes wurde, lehnte man ihn ab, murrte gegen ihn und wandte sich gegen ihn. Und das war immer ein prägendes Muster in der Geschichte des Volkes Israel, dass sie sich gewandt haben gegen die Propheten und gegen die auserwählten Männer Gottes. Und über den Mose redet er in ganz ausgeprägter Weise. Und zum Beispiel, beispielhaft nur, Vers 35. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt, den sandte Gott als Anführer und Retter. Genau die gleichen Worte gebrauchte auch Petrus schon für Jesus in seiner Rede. Und der durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war, also hier Begegnung Gottes im Dornbusch. Dieser Mose führte sie heraus, tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre. Dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Leute, dieser Mose hat schon von Jesus geredet. Und dafür plädiert Stephanus, dass die Leute ihn erkennen und sein Argument verstehen, dass die Geschichte voll ist von Beispielen, wie Menschen die Männer Gottes richteten und ablehnten. Aber die Botschaft ist, und da müssen wir wieder den Bogen spannen zum Evangelium, das war das, was der Tempel und das Gesetz ausmachten. Man erlangte Errettung dadurch, dass man Tieropfer brachte. Und nur dadurch gab es Sündenvergebung. Und Gott begegnen konnte man nur im Tempel. Und jetzt sagt Stephanus, diese zwei Dinge sind aufgehoben. Weil Jesus gekommen ist, als ein hoher Priester, der selbst in den Himmel gegangen ist, um sich vor Gott zu opfern. Weil das passiert ist, braucht es keinen hohen Priester mehr, der Sündopfer bringt. Und weil wir in Jesus das in einen Mittler haben zwischen Gott und den Menschen, braucht es den Tempel nicht mehr. Und genau das hatte Jesus auch schon verheißen, dass er das Zentrum der Anbetung werden wird. Der Frau am Samariterbrunnen, Johannes 4, hatte er genau das erzählt. Jesus ist das Zentrum der Anbetung. Und nur in Jesus gibt es Rettung. Und nur in ihm. Und in unserer Zeit haben wir keine Juden in unserem Umfeld, die noch Tieropfer nachhängen. In unserem Umfeld haben wir alle möglichen verschiedenen Arten von Leuten. Leuten, die gar nicht mehr an Gott glauben. Leute, die fromm religiös sind und meinen, durch gute Werke, Kirchengang und Kirchenzugehörigkeit wird man in den Himmel kommen. Oder es gibt da die Muslime, die meinen, durch die Einhaltung der fünf Säulen des Islams könnten sie irgendwie vor Gott gerecht stehen. Es sind alle möglichen unterschiedlichen Menschen, denen wir begegnen. Aber alle müssen diese gleiche Botschaft hören. Nur in Jesus gibt es Rettung. Und für die, die gläubig sind, die würden vielleicht sagen, ja, das wissen wir doch. Aber vielleicht sind hier heute mal auch Menschen, die noch gar keine Beziehung mit Jesus haben. Die gar nicht sicher sagen können, dass sie Vergebung für ihre Sünden haben. Die gar nicht sagen können, dass sie Frieden mit Gott haben. Denen sei gesagt, in Jesus gibt es Vergebung deiner Sünde. Und das Einzige, was du tun musst, ist an ihn zu glauben. Und wenn du an ihn glaubst, bekommst du neues Leben, das ewige Leben. Die Sünde ist dir vergeben, neues Leben beginnt und du darfst dich an Jesus hängen. Und diese Einladung möchte ich heute Morgen aussprechen. Glaub an Jesus und geh nicht heute Morgen aus diesem Gottesdiensthaus, wenn du nicht Sicherheit hast, dass dir die Sünde vergeben ist. Das wollte Stephanus, wenn er heute Morgen hier wäre, jedem nahe bringen. Leute, Jesus ist gekommen, um unsere Schuld zu sühnen. Er hat mit seinem Tod bezahlt und er ist auferstanden und er lebt. Und er möchte dich heute annehmen, die Familie Gottes. Und dazu lade ich dich ein. Aber der nächste Punkt, und wir müssen weitermachen, damit wir hier zum Ende kommen. Die letzten Verse dann in Kapitel, also die letzten Verse, hier können wir nochmal den nächsten Text einschalten. Dort am Ende sagt der Stephanus, er hört dann auf in Vers 47, Salomo aber baute ihm ein Haus. Und dann kommt das knallharte Argument vom Stephanus, der sagt, aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Also er argumentiert dann auch mit der alten Schrift vom Jesaja und sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr. Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ihr Halsstarrigen, mit verstocktem Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Hier sind wir wieder bei dem Argument. Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten. Also Stephanus führt seine Rede hier zum absoluten Konfrontationshöhepunkt und sagt den Leuten knallhart, wie es aussieht. Führt ihnen ihren Götzendienst vor Augen, sagt ihnen, vergesst den Tempel, Gott wohnt da nicht mehr. Und sagt ihnen, hey Leute, ihr kapiert überhaupt gar nichts. Und greift sie richtig an. Durch den Heiligen Geist kann man das tun. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, wenn wir versuchen, mit Leuten zu reden. Aber wenn der Heilige Geist uns leitet, ist vielleicht auch das mal dran. Aber was dem Stephanus dann droht, und das lesen wir dann in den nächsten Versen, die Leute sind richtig wütend. Also die wollen damit nicht leben und Stephanus weiß, damit hat er eigentlich sein Todesurteil besiegelt. Und da lesen wir dann nochmal die letzten Verse. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut, hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus, steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Also hier müssen wir uns diese Situation mal vorstellen. Wir sitzen hier heute 2000 Jahre später in unserem gemütlichen Sesseln. Aber diese Situation ist so dermaßen brutal. Und wenn wir das in einem YouTube-Video sehen würden, wir würden gar nicht hingucken wollen. Das kann man sich doch nicht angucken, sowas. Ist ja brutal. Aber hier lesen wir von dieser brutalen Hinrichtung einer Lynchjustiz. Und diesen Mob, den kann ich mir gar nicht vorstellen, wie irrsinnig die auf den Stephanus eingestürmt sind. Wie völlig voller Wut. Sie knirschten mit den Zähnen, hielten ihre Ohren zu. Also die waren richtig am Durchdrehen. Und das ist die Kraft von einem Mob, der aufgewiegelt ist und der im religiösen Eifer verletzt ist. Und sowas gibt es garantiert auch heute von einer bestimmten Religionsgruppe, die ich jetzt hier nicht nennen will. Aber das gibt es heute auch, diese Art von Lynchjustiz, wie man Menschen einfach hinrichtet, ohne ihnen ein richtiges Gerichtsverhandlung zu bieten. Aber das ist das, was dem Stephanus hier blüht. Durch seine Aussage, er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes, und Jesus steht zurecht und sagt: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn stehen zu Rechten Gottes. Das war der ultimative Punkt, der die Leute zum Kochen gebracht hat, weil er sagte dadurch: Jesus ist jetzt im Himmel bei Gott. Und genau das wollten sie ja nicht. Sie hatten diesen Jesus ja als Lästerer hingerichtet. Das kann doch nicht sein, dass dieser jetzt bei Gott ist und dass Stephanus ihn sieht. Und genau das war das, was Stephanus sah. Wir wissen nicht, ob es eine wirkliche Vision war, die er sah, oder ob es einfach nur Stephanus so fest daran glaubte und Jesus vor Augen hatte, dass es für ihn war, wie wenn er Jesus sah. Das können wir hier nicht belegen. Wenn er an Jesus glaubte und so einen festen Glauben hatte, dann kann es sein, dass auch wir Jesus so sehen können. Aber das Besondere ist ja hier, was das mit sich trägt. Wir lesen in Psalm 2 davon, dass Jesu Feinde zum Schemel der Füße gemacht werden. Gott sagt zu seinem Sohn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Also die Feinde Gottes sind der Fußabtreter und Jesus sitzt ganz ruhig in seinem Sessel. Aber wenn eines seiner Kinder leidet, dann steht Jesus auf und zeigt dadurch Mitgefühl, Anteilnahme, zeigt, dass er da ist für den Stephanus. Und ich glaube, das lässt sich auch übertragen auf uns und Herausforderungen, die wir durchmachen. Jesus steht auf und kümmert sich um uns. Und in diesem Fall, nicht lange nachdem Stephanus den Jesus sieht, wissen wir, dass Jesus Stephanus in die Arme nimmt, weil Jesus Stephanus nach Hause nimmt und Stephanus gestorben ist. Das ist die Hoffnung, die jeder hat, der an Jesus glaubt, dass wir zu Jesus gehen, wenn wir sterben. Genau das darf Stephanus hier erleben. Aber in all den Herausforderungen, die wir erleben, wir sind jetzt nicht am Leiden, wir werden nicht gesteinigt, aber auch wir machen schwierige Dinge durch, müssen wir diese Schau im Blick haben. Jesus regiert und er steht neben seinem Vater. Und was wir auch durchmachen, dieses ist das Wichtigste. Er regiert und er hat den Sieg schon errungen. Und manchmal gehen wir durch Täler und manchmal ist es schwierig und manchmal wissen wir nicht weiter. Aber dann schauen wir da hoch und da ist Jesus, der schon gesiegt hat und der uns ans Ziel bringen wird. Und manchmal werden wir vielleicht noch stolpern und fallen und versagen. Aber er sitzt auf dem Thron und er steht auf, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und er ist da. Und das darf Stephanus hier erleben, mitten in seinem Martyrium. Und das ist auch das, was ich mir wünsche für uns, dass wir ihn erleben. Und dass wir auch den letzten Punkt, den ich für uns hier nahe bringe, bezeuge Jesus, was auch immer es kostet. Ich sage nicht, dass wir alle dieses Beispiel dem Stephanus nachmachen sollen, nämlich als Märtyrer für Jesus sterben. Aber ich wünsche mir, dass wir, wenn schon Stephanus bereit war, gesteinigt zu werden, dann lasst doch uns bereit sein, blöde Blicke auf uns zu nehmen, schlechte Kommentare oder was auch immer an Herausforderungen auf uns wartet, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Lasst uns die Kosten tragen, weil Jesus ist es wert. Und wir können nicht von diesem herrlichen Namen Jesus reden und dann am Ende nicht bereit sein, wir können nicht von ihm singen und dann nicht am Ende bereit sein, auch von ihm zu reden. Das ist ein Widerspruch in sich. Am Sonntag singen, was für ein herrlicher Name, und in der Woche schweigen von diesem Namen. Lasst uns ihn bezeugen, was auch immer es kostet. Und ich habe so dafür gebetet, dass es hier Menschen gibt, die sich rufen lassen, Jesus zu bezeugen in ihrem Alltag. Und dass es manche gibt, die sich rufen lassen, hinzugehen. Vielleicht wie Nate Saint und Jim Elliot zu einem Volk, das gewalttätig ist, aber das von Jesus hören muss. Und gibt es hier vielleicht einen, der bereit ist, für Jesus zu sterben, im Zeuge sein für Jesus? John Piper prägte dieses Zitat, er sagte, lasst jeden Christen sagen, ja, ich bin bereit, mein Leben zu lassen, wenn es die Rettung eines Menschen bedeutet. Könntest du das sagen? Ich bin bereit, mein Leben zu lassen, wenn ein anderer dadurch gerettet wird. Aber der Punkt ist, der Mut, für Christus zu sterben, beginnt lange vor dem Moment des Martyriums. Der Mut wird geboren, wenn du Jesu Ruf folgst, dein Kreuz auf dich zu nehmen und ihm täglich zu folgen. Es ist ein Mut, der wächst, wenn du mit Gottes Wort umgehst. Es ist ein Mut, der belebt wird durch den Heiligen Geist, der dich täglich befähigt, deinem Ich zu sterben, für die zu beten, die dich verfolgen, und sogar zu sterben wie dein Retter. Dies ist der Mut, der die Welt verändert. Das ist ein Zitat aus einem Buch. Und so ist die Frage, was machen wir mit unserem Leben? Was machen wir mit dieser Geschichte vor 2000 Jahren? Dieser heftigen Geschichte, die man eigentlich gar nicht hören will. Ein Mann, der stirbt als allererster Märtyrer für Jesus, als Zeuge für Jesus. Was machen wir? Gehen wir gleich weiter wieder nach Hause, in den Garten, machen unsere Grillparty, vergessen die Geschichte? Oder macht das was mit uns? Ich wünsche es mir, dass wir verändert rausgehen, wenn wir diese Geschichte hören, weil nichts anderes will Gottes Wort als das, uns verändern. Stephanus stirbt, er sieht dann Jesus, und da ist noch der junge Mann, der Saulus, von dem dann die ganze restliche Apostelgeschichte handelt fast. Und die steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Wieder beispielhaft, wie Jesus betet, Stephanus hier und befiehlt seinen Geist in Jesu Hände, und er fiel auf die Knie, schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Hier betet Stephanus schon für den Saulus, der dann Rettung erlebt und der gesegnetste Missionar wird der Kirchengeschichte. Dann stirbt Stephanus und wir sind herausgefordert zu antworten. Was machen wir damit? Ich wünsche mir, dass wir sagen können, ja, Herr, hier bin ich mit all meiner Unfähigkeit, mit all meiner Untreue. Nimm du mein Leben und gebrauche es, wie du willst. Und wenn es mich den Tod kostet, ich will diesen Preis zahlen. Lass mich noch beten. O lieber Vater, du hast diesen Text in dein heiliges Buch hereingeschrieben, nicht damit wir uns mehr solidarisieren mit der verfolgten Gemeinde oder mehr an Open Doors spenden oder beten, sondern du möchtest uns mit hineinnehmen, dass wir uns identifizieren und dass wir dem Beispiel des Stephanus nacheifern und Zeugen sind für dich. Es geht um unser Leben jetzt hier in diesem Text, nicht um die verfolgte Gemeinde. Ja, um die sollen wir uns auch kümmern. Aber Herr, ich bete darum, dass wir, jeder Einzelne, uns fragen, was kann ich tun, um ein treuer Zeuge zu sein? Bitte hilf uns, dass wir Jesus treu bekennen vor anderen Menschen. Bitte mach du uns fähig durch deinen Geist. Bitte hilf uns, dass wir das Evangelium reden in aller Klarheit. Und auch hier wirke du durch deinen Geist. Und Herr, was es auch immer kostet, hilf, dass wir dich bekennen. Für die einen mag es nur ein kleines Opfer sein, weil man dich bekennt auf der Arbeit und ausgelacht wird. Für die anderen wird es ein großes Opfer sein, weil man sich auf den Weg macht in ein anderes Land, zu einem anderen Volk, um dich zu bekennen, Herr. Und so komm und tu du was in unseren Herzen, bete ich im Namen Jesu. Amen.